Sie arbeiten auch zusammen mit Hilfsgruppen in der Nähe von Al-Fasher. Dort kommen Menschen an, die flüchten. Was hören Sie denn von den Leuten vor Ort? Womit sind die aktuell konfrontiert?
Wir stehen mit unseren lokalen Akteuren im sehr engen Austausch und wir hören von ihnen ganz schreckliche Geschichten. Also das hören wir nicht nur jetzt, sondern das hören wir schon seit der Krieg ausgebrochen ist im April 2023. Aber das hat sich jetzt nochmal enorm gesteigert. Was wir aus Al-Fasher hören, hat alles, was ich bisher gehört habe, und ich arbeite schon seit vielen Jahren in der humanitären Hilfe, nochmal gesteigert. Also die Stadt war ja seit vielen Monaten belagert, also quasi wie im Mittelalter. Es ist kaum Hilfe reingekommen, es sind kaum Nahrungsmittel reingekommen. Zuletzt waren in der Stadt etwa noch 200.000 Menschen. Und wir wissen nicht, wo diese Menschen jetzt sind. Also wir wissen, dass einige nach Tawila fliehen konnten. Das sind etwa 60 Kilometer von Al-Fasher entfernt. Aber da sind natürlich noch ganz, ganz viele Menschen, von denen wir schlichtweg nicht wissen, wo sie sind. Und uns die Frage stellen, warum können diese Menschen keinen Schutz bekommen? Zudem hören wir diese furchtbaren und schrecklichen Geschichten von Massenerschießungen, von Vergewaltigungen, von ja quasi Hinrichtungen. Ich habe vor kurzem mit einem unserer Partner gesprochen. Wir unterstützen als Diakonie Katastrophenhilfe die sogenannten Emergency Response Rooms. Das sind Nachbarschaftsgruppen im ganzen Land, die eine extrem wichtige, lebensrettende Hilfe für die Bevölkerung leisten. Und einer von ihnen erzählte mir eben, dass er seine ganze Familie in den Vorkommnissen um Al-Fasher verloren hat. Also das sind dramatische, dramatische Geschichten, die wir aus Al-Fasher hören. Aber nicht nur da, sondern auch aus anderen Orten und eben nicht nur jetzt, sondern schon seit der Krieg angefangen hat.
In welchem Zustand sind denn die Menschen, die dann in den Hilfslagern ankommen?
Also die sind extrem traumatisiert. Also man muss sich das vorstellen, dass man über ein Jahr in einer Stadt gefangen war und da nicht rausgekommen ist und eben wusste, und selbst wenn Bewegung in die Sache kommt, dann bedeutet das für uns wahrscheinlich der Tod. Wir haben gehört, dass in Tawila, den Ort nannte ich eben, der etwa so 60 Kilometer von Al-Fasher entfernt ist und eben ein bisschen Schutz bietet. Da sind in den letzten Tagen über 400.000 Menschen angekommen. Also natürlich nicht nur aus Al-Fasher, weil da wissen wir, dass ganz viele eben ja wahrscheinlich nicht mehr leben oder nicht lebend aus der Stadt herausgeschafft haben. Aber da sind auch ganz viele unbegleitete Kinder. Was wir auch eben sehen, ist, dass vor allem junge Männer, die dann bezichtigt werden, mit der sudanesischen Armee zusammengearbeitet zu haben, hingerichtet werden oder gefoltert werden. Also es ist schlimm.
Wie können Sie diesen Menschen denn vor Ort helfen?
Wir unterstützen lokale Akteure, insbesondere Nachbarschaftsgruppen, die ganz wichtige, lebensrettende Hilfe leisten. Die bieten zum Beispiel Suppenküchen an, damit Menschen zumindest einmal am Tag eine warme Mahlzeit haben. Die bieten Kinderbetreuung an, Schulbildung an, leisten erste Hilfe, medizinische Hilfe, psychologische Hilfe, versuchen zu reparieren, was man irgendwie reparieren kann, um eben, soweit es geht, ein Leben in Würde weiter zu ermöglichen. Und diese Emergency Response Rooms unterstützen wir seit etwa einem Jahr.
Der Direktor der Diakonie Katastrophenhilfe, Ihr Kollege, hat von einem nicht zu entschuldigenden Scheitern der internationalen Bemühungen gesprochen. Wie konnte es denn aus Ihrer Sicht dazu kommen, dass dieser Krieg so lange Zeit kaum Beachtung bekommen hat?
Das ist ein Skandal, weil jetzt ist es groß in allen Medien, aber der Krieg läuft ja schon seit April 23. Und das, was wir jetzt in Al-Fasher sehen und erleben, hat sich eben auch über eine lange Zeit angekündigt. Also sozusagen eine Kulmination aus vorherigen Ereignissen. Und insbesondere die sudanesische Zivilgesellschaft hat immer wieder darauf hingewiesen, hat versucht, Druck auszuüben, zusammen mit Hilfsorganisationen oder anderen internationalen Akteuren, damit die internationale Gemeinschaft eben auf das schaut, was da passiert. Also das war keine Überraschung. Das war absehbar, dass das passiert. Und was man jetzt vergießt, sind eigentlich ja Krokodilstränen über eine Situation, die man eigentlich hätte verhindern können, wenn die internationale Gemeinschaft hier geschlossen aufgetreten wäre und zu einem gemeinsamen politischen Handeln gefunden hätte.
Schauen wir darauf, was jetzt passieren kann. Sie fordern unter anderem einen humanitären Korridor für die betroffenen Gebiete im Sudan. Was müsste Ihrer Meinung nach passieren?
Also humanitäre Korridore, sichere Schutzräume für Menschen. Also das ist ein essentieller Teil des internationalen humanitären Völkerrechts, dass Menschen, Zivilisten ein Anrecht auf Schutz haben. Das muss gewährleistet werden. Es muss gewährleistet werden, dass sie sicher versorgt werden können. Und vor allem muss es eben einen Waffenstillstand geben, damit diese schreckliche Morden sofort aufhört. Die UN in dem Zustand, in dem sie aktuell ist, da wird wahrscheinlich kein robustes Mandat zu erwarten sein. Aber den Einfluss, den sie hat, den Einfluss, den einzelne Mitgliedsländer haben, unter anderem eben auch Deutschland, Einfluss auf die Kriegsparteien und vor allem auf ihre Sponsoren zu nehmen, das ist ganz wichtig. Es ist am Ende ein auch weit über die Region hier hinausgehender Konflikt, bei dem viele regionale Länder drumherum eben mitmischen, und das ist vor allem der Goldhandel, ja. Und wir finden sudanesisches Gold in ganz vielen Ländern. Also es sind viele Länder, die davon profitieren und ihren Teil dazu beitragen, dass dieser Krieg eben immer weitergeht.